Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Gäste und liebe Grindler. Wahrscheinlich kennt ihr das, dass wir Christen oft Worte verwenden, die kein Mensch versteht. Wir reden manchmal in einer Sprache, die nicht von dieser Welt ist. Und wenn man nicht so dazugehört, dann hat man echt viele Fragezeichen manchmal über seinem Kopf schweben und denkt sich so, was erzählt er da gerade? Was erzählt die da gerade? Okay, ich weiß, die ist Christ, der ist Christ, aber ich verstehe ihn nicht. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass es nicht nur unter Christen so ist. Es ist genauso, wenn mein bester Kumpel, der physikalische Informatik studiert, der ist total begeistert von der Sache. Er studiert mit Leidenschaft, er ist richtig, richtig gut. Und wenn er mir dann erzählt, was er gerade macht, dann verstehe ich höchstens die Füll- und die Bindewörter oder die Artikel, aber den Rest verstehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr zum Arzt geht, ob ihr den versteht. Wenn er euch irgendwas aufschreibt und ich frage mich manchmal auch dann das Schreiben, wie die an der Apotheke das lesen kann. Also das sind Hieroglyphen, ich verstehe da kein Wort. Genauso ist es dann oft beim Zahnarzt, der erzählt dann irgendwelche Nummern und Zahlen und Buchstaben zu seiner Assistentin und was ist jetzt kaputt, was ist jetzt heile, verstehe ich nicht, vielleicht kriege ich danach noch die Übersetzung. Aber wir Christen sind nicht die einzigen, die in der eigenen Sprache reden. Das ist irgendwie gut. Aber eigentlich trotzdem frustrierend, weil eigentlich wollen wir doch, dass wir verstanden werden. Also zumindest möchte ich, wenn ich als Pastor rede, dass nicht nur die Christen mich verstehen, sondern auch die, die eigentlich mit Glauben nichts am Hut haben. Ich weiß, dass Ärzte manchmal miteinander reden, die wollen gar nicht, dass die Patienten sie verstehen. Das ist manchmal vielleicht auch wichtig. Aber Verständnis ist doch eigentlich total wichtig, um überhaupt zu begreifen, was Sache ist. Und wenn ich in eine Gruppe gehe, wo ich weiß, da gehöre ich eigentlich nicht zu, dann weiß ich im Vorhinein schon, okay, es könnte sein, dass ich jetzt nicht alles mitbekomme, wenn die da loslegen. Das Thema der Predigt habt ihr eben schon gehört, Jüngerschaft. Und bei dem Wort habe ich mir dann gedacht, okay, was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen würden, hohe Luft, Chaussee hoch, dann da zur U-Bahn und dann mal das Mikrofon den Passanten, die dort stehen, unter den Mund halten und fragen, was bedeutet das Wort Jüngerschaft? Ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Antwort kommen würde. Oder nur, ich meine, bei Ostern sagen sie ja wenigstens noch, Ostern ist so das Fest der Ostereier, des Bemalens, Osterfeuer. Mit Kirche bringt das zwar kaum noch einer in Verbindung, aber da kommt eine Antwort. Bei Jüngerschaft, ich glaube, wenn ich die Frage hier stellen würde, dann würden ein paar Antworten kommen. Aber ich sehe auch ein paar Fragezeichen hier im Raum schweben. So. Ich glaube, es ist nicht komplett geklärt. Und deswegen habe ich auch das Unterthema Jüngerschaft, oder auch Menschen, die einen Stempel hinterlassen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der hier sitzt, in diesem Saal, nur aus einem Grund hier sitzt, so wie er hier ist, so wie er in seinem Leben ist. Und der Grund ist, dass bestimmte Menschen in eurem Leben einen Stempel hinterlassen haben. Bestimmte Menschen haben Zeit in euch investiert. Sie haben euch, ich würde jetzt mal das Wort coachen benutzen. Sie haben euch gecoacht, sie haben euch begleitet. Sie waren mit euch gemeinsam auf dem Weg. Und ihr wärt nicht dort, wo ihr jetzt seid, in eurem Beruf, in eurem Alltag, in eurem Freundeskreis, wenn bestimmte Menschen nicht an eurem Leben teilgehabt hätten. Ich glaube, dass vieles, das was wir haben, an Fähigkeiten, an Eigenschaften, an dem, wie wir mit dem Leben umgehen, von anderen Menschen geschenkt bekommen haben. Und ich glaube, das geht auch nicht einfach mal so schnell. Ein Stempel kann man nicht schnell auf die schnelle Art und Weise bekommen. Auch wenn das oft passiert. Ich drücke dir mal einen Stempel auf. Und jetzt bist du in der Schublade. Oder wenn wir irgendwo hingehen wollen, wo es manchmal Eintritt kostet, dann kriegt man so einen Stempel auf die schnelle Nummer. Aber von diesen Stempeln, die man so eben schnell kriegt, möchte ich nicht reden. Darum geht's mir heute irgendwie gar nicht. Menschen, die mir kurz begegnen, die hinterlassen bei mir im Leben keinen Stempel, die hinterlassen bei mir einen Eindruck. Einen guten oder schlechten Eindruck. Und der kann auch falsch sein. Aber jemand, der mich nur kurz begleitet, der hinterlässt in meinem Leben keinen Stempel, keinen Aufdruck. Der prägt mich nicht. Der berührt mich nur kurz und geht wieder. Und dann habe ich ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild von ihm. aber so einen richtigen Stempel hat er mir nicht mitgegeben. Vielleicht habt ihr jetzt ein paar Menschen vor Augen, die euch geprägt haben, wo ihr sagt, wenn der nicht in meinem Leben dabei gewesen wäre, dann würde mir richtig viel fehlen. Diese und diese Menschen, die bedeuten mir ungeheim viel. Für andere ist es einfach nur der eine und der andere, weil sie vielleicht in dem Leben von anderen nicht die große Rolle gespielt haben. Es ist einfach nur der Klaus, es ist einfach nur die Helga, es ist vielleicht einfach nur eine Person. Aber für euch sind diese Menschen richtige Vorbilder. Jüngerschaft, das Wort kommt ja aus einem Text, den wir im Missionsbefehl finden, und den möchte ich kurz mit euch lesen. Da steht in Matthäus Kapitel 28 und dort in Vers 18. Matthäus Kapitel 28 im Neuen Testament, das erste Buch, das letzte Kapitel, ganz hinten. Und dort steht, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mache zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. Das hört sich ja jetzt wirklich so an, als wenn ich durch die Welt streife und so ein Fischernetz ausbreite und einfach irgendwelche Menschen mir schnappe, sag so, jetzt folg mal nach, werd mal Jünger, lass dich taufen, bekehre dich, du Heide. So total weltfremd, total distanziert, ohne Beziehung, einfach nur so daherkommt und den Missionsauftrag ausleben, wo viele, glaube ich, auch denken so, wenn das Wort Mission fällt und jetzt vielleicht die leichte Variante Jüngerschaft, das lasse ich mal den Pastor machen. Oder da gibt es dann denjenigen, der für Mission zuständig ist. Aber das hat doch nichts mit dem Alltag zu tun. Und ich glaube, das hat richtig viel mit dem Alltag zu tun. Das heißt, das bedeutet nämlich, diesen Menschen, der einem so wichtig ist, den Menschen, den ihr vielleicht gerade vor Augen habt, der euch so sehr geprägt hat, der euch einen Stempel hinterlassen hat, selbst so ein Mensch zu werden. Da ist Jesus, der holt sich 12 Jünger. Er sagt einfach zu denen, folgt mir nach. Er kommt in deren Leben hinein, dort wo sie gerade sind, die Fischer, den Handwerker, und sagt, folge mir nach. Und die machen das auch noch, lassen das einfach liegen. Ich weiß nicht, wer von euch das jetzt heutzutage machen würde. Immobilienmakler, Versicherungskaufmann, was weiß ich, lasse ich liegen, Arztpraxis und hinterher. Die machen das, die 12, und gehen 3,5 Jahre mit ihm mit. Sind seine Jünger, seine Schüler. Er ihr Lehrer und er nimmt sie in eine harte Schule. Er zeigt ihnen, wie Leben funktioniert. Er lehrt sie, er fördert sie, er investiert in sie, aber er konfrontiert sie auch mit ihren Schwächen. Er motiviert sie dann wieder, dann tadelt er sie wieder und dann inspiriert er sie. Und das Wichtigste, was dann passiert, der Missionsauftrag, den wir jetzt gelesen haben, er schenkt ihnen Verantwortung. Er sagt, so wie ich euch unter die Fittiche genommen habe, euch ein Stück eures Lebens begleitet habe und euch alles gegeben habe, was ich habe, alles, was ich weiß, alles, was ich kann, das bitte ich euch jetzt, dass ihr das auch weitergebt, dass ihr es nicht für euch behaltet. Geht mit Menschen, seid mit ihnen unterwegs, begleitet sie, führt sie zu mir. Ich glaube, das Erste, was Jüngerschaft bedeutet und wie sich so ein Stempel, den man weitergibt, ausdrückt, ist Glauben stärken. Wir hatten vor 2 Wochen das Bivo und dort waren ja jede Menge Jugendlichen, das Bibelwochenende, und dort habe ich dann eine Frage gestellt oder ein paar Fragen. Ich habe sie gefragt, wer von euch glaubt noch an Beziehungen, die Bestand haben? An eine Ehe, die nicht irgendwann aufhört? Wer von euch glaubt daran? Und plötzlich gehen alle Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, okay, hier sind sehr viele Pastoren. Wer glaubt da jetzt wirklich dran? Da schreibt schon keiner einen Namen auf. Ihr könnt auch die Hände wieder runternehmen, wenn ihr nicht dran glaubt. Seid mal ehrlich, wer glaubt da dran? Und die Hände blieben alle oben. Dann habe ich eine zweite Frage gestellt und habe gefragt, wer von euch hat Eltern, die getrennt sind oder die geschieden sind? Und dann ging ein Drittel der Hände hoch. Meine Hand auch. Und es meldeten sich ein Drittel, dieses selbe Drittel hat sich davor auch gemeldet. Sie haben gesagt, sie glauben an eine Beziehung, die ewig ist, obwohl ihr Leben eigentlich das komplette Gegenteil zeigt. Ihr Leben hat ihnen gezeigt, dass es nicht geht, dass es nicht klappt. Also das Leben spricht eine andere Tatsache, eine andere Sprache. Und trotzdem glauben sie noch. Sie glauben, dass es möglich ist, dass es klappen kann. Irgendwie war das voll bestärkend, dieses Bild zu sehen, die ganzen Arme da oben. Dass die da alle dran geglaubt haben, dass es keiner wieder runtergenommen hat. Und ich habe mir gesagt, das bedeutet Glauben stärken, auch untereinander. Die haben ja ihre Hände alle gesehen. Man hatte so einen Eindruck, wo sie stehen. Glauben, auch obwohl uns die Gesellschaft vielleicht zeigt, dass es nicht immer klappt. Wir glauben an so viele Dinge, die eigentlich für unmöglich gehalten werden. Und trotzdem zu sagen, ich glaube da weiter dran. Glauben stärken. Menschen, die in meinem Leben einen Stempel hinterlassen haben, die haben meinen Glauben gestärkt. Ich war 8 Jahre in der Pfadfindergruppe und ich hatte einen Pfadfinderleiter, das war der beste überhaupt. Tut mir leid hier für die Pfadfinderleiter, die hier sind, aber ich hatte den besten Pfadfinderleiter auf der ganzen Welt. Es war der allerbeste. Jürgen Groth, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihn hier keiner, aber mein Pfadfinderleiter, der war sowas von echt. Der hat die coolsten Sachen mit uns gemacht. Wir sind ja wirklich rausgegangen. Oft gibt es ja Pfadfindergruppen, die in Städten sind. Gütersloh ist auch eine Stadt, darf ich mal so sagen. Die sitzen dann in ihren Räumen und basteln und machen irgend so einen Kram, was gar nichts mit Pfadfinderei zu tun hat. Ja? Und der ist mit uns raus und hat irgendwelche Brücken über Flüsse gebaut, Bäche bei uns, bisschen breitere Flüsse. Und es war richtig spannend. Und ich habe ihn erst 12 Jahre später gesagt, wie wichtig er in meinem Leben war. Welchen Eindruck hinterlassen hat. Dass es nicht selbstverständlich war. Er ist Alkoholiker. Für viele vielleicht ein Problem, ein Anstoß. Als 8-Jähriger wusste ich das natürlich nicht. Wie geht man damit um, wenn man das plötzlich mitbekommt? Natürlich bedeutet Alkoholiker nicht gleich Alkoholiker. Es gibt Trockenalkoholiker und trotzdem sagen diese Personen auch, ich bin Alkoholiker. Für mich sind Vorbilder nicht perfekt. Für mich sind Vorbilder echt. Und bei ihm habe ich gemerkt, sein Herz ist am rechten Fleck. Und wenn man mich jetzt fragt, wie sieht dieser Stempel aus, den er dir mitgegeben hat, dann kann ich das gar nicht so genau sagen. Dann kann ich vielleicht ein paar Beispiele erzählen, ein paar Geschichten, die mich total begeistert haben. Aber das war das Eigentliche gar nicht. Das Eigentliche war das Gesamtkonzept von ihm. Er als Person, der mit seinen Schwächen und mit seinen Stärken authentisch umgegangen ist. Der ein Vorbild im Glauben war und der meinen Glauben gestärkt hat. Der mir Jesus nahegebracht hat als jemand, der immer für mich da ist. Der mir Jesus nahegebracht hat als jemand, der total super drauf ist. Man sagt das ja immer so schnell, Jesus dein bester Freund. Aber er hat es hingekriegt, einem das wirklich auch zu zeigen, was das bedeutet. Dieser Mensch hat mir einen Stempel mitgegeben. Der hat mich jahrelang begleitet und er wusste vielleicht gar nicht, dass er mich so doll beeinflusst hat, geprägt hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Menschen, die uns prägen, dass wir irgendwann zu ihnen wieder hinkommen und sagen, danke. Danke für das, was du getan hast. Danke dafür, dass du einfach da warst. Ich glaube, diese Stempel, die wir einem mitgeben oder die wir bekommen, die können so einfach passieren, so im Nebenbeileben, in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der Teeniearbeit, in der Pfadfinderarbeit, in den Gruppen, die wir sind, im Gemeindeleben, ohne dass wir es mitbekommen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz besondere Situationen, wo das eben nicht zufällig passiert, sondern wo ein Mensch aufsteht und sagt, in diesen Menschen investiere ich jetzt alles, was ich habe. So wie Jesus das gemacht hat. Er nahm sich 12 Jünger und er nahm sich einen von diesen 12 heraus und hat ganz besondere Zeit in ihn investiert. Sein Lieblingsjünger. In Johannes wird es so beschrieben. Sein Lieblingsjünger. Und dann frage ich mich, mochte der den mehr als die anderen? Kam er mit dem besser klar? Warum hat er den einen, den er bevorzugt? Und er hat ihn gar nicht bevorzugt. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat mehr Zeit mit ihm investiert. Johannes war überall dabei. Es gab ja Situationen, wo Jesus zwischendurch mal alleine sein wollte. Dann gab es Situationen, wo Jesus zwei noch mitgenommen hat. Und Johannes war immer dabei. Wenn wir in Menschen investieren, dann bedeutet es auch, dass wir jemanden unseren Weg mitgehen lassen. Es gibt so den Begriff Mentoring. Der bedeutet ja nichts anderes, als dass jemand, der in einem bestimmten Fachgebiet etwas mehr Wissen hat, jemand, der etwas weniger Wissen hat, persönlich begleitet und fördert. Ich habe auch zwei Mentees, Dennis und Jan, beziehungsweise ich bin der Mentee, das sind meine Mentoren. Und es ist voll das Geschenk, zu wissen, da sind welche, die so viel Erfahrung haben, von denen kann ich so viel lernen. Und ich darf sie jetzt begleiten. Ich darf mit ihnen mitgehen. Ich darf in ihr Leben hineinschauen. Bei mir in der Jugend, und Mentee oder Mentor kann man schon sehr früh sein. Ich habe Abitur gemacht, war dann bei Jugend auf Achse, kam wieder und haben wir gesagt, okay, wir wollen hier in der Jugend was machen. Und dann gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten. Entweder kommt man da hin und schmeißt den Laden und alle müssen so machen, wie man das will, und lässt den Leiter raushängen, oder man sagt, ich fördere jetzt welche. Also habe ich mir ein Team gesucht von 3 Jugendlichen und habe gesagt, so, ihr seid das Jugendleitungsteam, ihr schmeißt den Laden hier und ich begleite euch, ich fördere euch. Ihr sagt mir, was ihr braucht und ich versuche euch, von dem, was ich weiß, etwas zu geben. Ich gebe euch Feedback, ich bin ehrlich zu euch und mal gucken, ob wir zusammenwachsen. Und eine von den 3 habe ich intensiver begleitet. Das war auch die Jugendleiterin, die Hauptleiterin. Und wenn man sowas über längere Zeit macht, dann merkt man, dass das nicht einfach nur so eine Arbeitsbeziehung ist. Dann merkt man, da entsteht auch eine Beziehung, eine Freundschaft, die tiefer geht. Irgendwann bricht so das Eis und man kann über alles reden. Man vertraut einem alles an. Die Probleme, die man in der Beziehung hat, die Probleme, die man in der Familie hat oder auch das Gute einfach. Man teilt Zeit miteinander, man verbringt gerne Zeit miteinander und man weiß, bei dem ist es richtig aufgehoben. Sie wollte dann irgendwann, dass ich sie traue mit ihrem Mann. Und vor 2 haben sie geheiratet. Für mich war es voll die Ehre, dass ich die Trauansprache machen durfte. Nach 1,5 bekomme ich einen Anruf und sie wollte wieder mit mir reden. Die Ehe ist in einer Krise. Und ich habe ja keine Frau, wie ihr wisst, ich bin nicht verheiratet und ich habe mir gedacht, also Eheberatung, ich meine, ich habe den Kurs gehabt, ich bin Prepare and Rich Eheberater, aber wenn ich jetzt in einer Ehekrise wäre, dann würde ich doch zu jemandem gehen, der Ahnung hat. Dann würde ich doch zu jemandem gehen, der selbst verheiratet ist, der sowas schon mal durchlebt hat und der weiß, wovon er redet. Wieso ruft die mich jetzt an? Wieso will die zu mir? Okay, ich bin ein guter Freund von ihr. Sie hat mir gesagt, du glaubst daran, dass es wahrscheinlich noch klappen kann. Und dir kann ich alles sagen. Es gibt schon Leute in meinem Umfeld, die glauben da gar nicht mehr dran. Die sagen, lass das sein, das war nicht gut und lass es. Manchmal ist, glaube ich, gar nicht das Fachwissen so wichtig. Manchmal ist es wichtig, ob wir noch an etwas glauben und ob die Basis da ist. Ich glaube, es gibt voll viele Menschen, mit denen ich das gar nicht hätte machen können, wo ich selbst überfragt wäre, die ich gar nicht so gut kenne. Bei ihr ging das, weil da etwas da war. Ich wusste, die beiden sind ehrlich zu mir und ich kann auch ehrlich zu ihnen sein. Menschen, die uns begleiten und die wir begleiten, selbst wenn es wie bei Jesus 3,5 sind, was hat Dauer für auch danach? Eins der größten Beispiele für mich ist eigentlich Paulus und Timotheus. Paulus kommt eigentlich so auf seinen Missionsreisen viel rum. Irgendwann ist er dann in Lystra, in einer kleinen Stadt, und trifft den Timotheus dort. Und der Junge hatte schon einen guten Ruf dort, war ziemlich aktiv. Und dann macht Paulus genau das, was Jesus ihm aufgetragen hat. Mache zu Jüngern alle Völker. Und das sah für ihn dann so aus, dass er gesagt hat, hast du nicht Lust, mit mir mitzukommen? Von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Gemeinde und einfach mal in mein Leben hineinzuschauen. Und er nahm ihn mit, hat ihn begleitet. Und irgendwann hat er gesagt, so jetzt kommt der Punkt, wo ich dir Verantwortung schenke. Jetzt machst du dasselbe alleine. Jetzt hast du genug gelernt, jetzt bist du fit. Und Timotheus zieht los. Und wenn wir jetzt die Timotheusbriefe aufschlagen, dann wissen wir so, wow, gleich die ersten Gemeinden, voll die Krisen. Da kommt so ein junger Spund an und die Leute in der Gemeinde sagen, du bist viel zu jung, was willst du uns denn? Und dann sagt Paulus zu ihm und er schreibt ihm im 4. Kapitel von Timotheus, im 1. Timotheus, und dort in Vers 12, und Paulus schreibt ihm, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Paulus baut den Jungen dauernd auf. Die ganze Zeit. Obwohl er voll weit weg ist, ist er noch an ihm so nah dran. Eine Jüngerschaftsbeziehung, eine Mentorenbeziehung, eine Beziehung, wo wir in andere Menschen investieren. Das ist nicht einfach nur eine Freundschaft, wie bei manchen Freunden und mir, wo es völlig in Ordnung ist, wenn wir uns nach einem Jahr mal wieder hören und es dann wieder so ist wie vorher. Man weiß, boah, ich komme nach Gütersloh und ich weiß, die sind da. Manche von denen, wir gehen sofort raus, gehen irgendwo hin und machen irgendwas zusammen und es passt. Aber ich weiß jetzt auch nicht immer die ganze Zeit, welche Probleme sie im Studium haben. Und sie kommen auch nicht sofort mit jedem Problem an. Der Paulus hat aber so viel Zeit in den Timotheus investiert und hat gesagt, ich bin für dich da und wenn du Probleme hast, helfe ich dir. Ich glaube, wenn wir einen Stempel im Leben von anderen hinterlassen wollen, dann bedeutet das es auch, dran zu bleiben. Und jetzt mal im Ernst, wer von uns hat wirklich jemanden, wo er sagt, in den investiere ich gerade meine Zeit, mein Geld, mein Wissen, mein Können, den möchte ich fördern. An dem möchte ich dran sein. Vielleicht haben wir so jemanden. Aber ich glaube, dass jeder so einen braucht. Aus einem ganz einfachen Grund. Die These, die ich eben aufgestellt habe, dass jeder von uns nur dort ist, wo er momentan ist, weil andere Menschen uns beeinflusst haben, uns geprägt haben, gilt auch für die Generation nach uns. Sie brauchen auch Vorbilder, Menschen, die in sie investieren. Die Frage ist, ob wir solche Menschen sein wollen, die sagen, okay, meine Zeit teile ich, ich gebe was ab, mein Geld auch, meine Nerven auch. Ich habe mich oft gefragt, was könnte alles möglich sein, wenn wir es nicht nur den Zufällen überlassen, wo wir Menschen prägen, sondern wenn wir sagen, ich mache das hier ganz bewusst. Das muss natürlich passen. Es kann nicht einfach so sein, dass ich sage, boah, in dich würde ich gerne Zeit investieren. Ich lade dich mal ein. Und du hast gar keinen Bock, mit mir irgendwas zu machen. So, ja, danke. Das Geld für das Kino nehme ich gerne, aber den Rest kannst du behalten. Das muss passen. Bei Paulus und Timotheus hat es sofort gepasst. Bei den Jüngern und Jesus auch. Das heißt ja nicht, dass es immer glatt lief. Und das ist das Gute an so einer Beziehung. Dieses Echtsein bedeutet auch, dass man den Finger in die Wunde halten darf. Es gibt nicht viele Menschen, die bei mir den Finger in die Wunde halten dürfen. Ich schieße auch zurück. Wenn es jemand wagt, meinen Bereich zu verletzen und jemand, der mich gar nicht kennt, mir irgendwas sagt, dann schieße ich auch zurück. Aber es gibt Menschen, die dürfen mir alles sagen. Und auch direkt. Und ich weiß, dass es von hier kommt. vom Herzen. Dass es um die Sache geht, dass sie nicht mir was Böses wollen, sondern dass sie mir was Gutes wollen. Und das ist, glaube ich, der Kern von Jüngerschaft, von Stempeln hinterlassen. Mir ist wirklich bewusst geworden, dass in einer Geschichte, wie wichtig es ist, dass wir selbst, ich rede jetzt mal kurz zu den Älteren und zu den jüngeren Älteren, wie wichtig es ist, dass wir von unserem Platz, von unserem Stuhl aufstehen und sagen, in diesen Menschen investiere ich jetzt. Mein Vater ist ja so ein total geselliger Typ. Bei uns dürfen immer alle nach Hause kommen, wir Kids haben immer alle Freunde mit da. Und mein Schwager hat einen Freund, der war vor einigen Jahren noch ein richtiger Haudegen. Viel gesoffen, richtig schön getrunken. Schön lasse ich wieder weg. Und wenn es dann irgendwann das Level so hoch erfüllt hat, dass er so voll war, dann gab es auch mal Menschen, die einfach so geschlagen hat. Ja, dann musstet ihr zwischendurch auf ihn aufpassen, ihn zurückhalten. Und der ist wirklich durchgedreht. Die konnten gar nichts dafür, die haben gar nichts gemacht, die Leute. Aber er musste sich jetzt kloppen. Nur um jetzt euch mal ein kurzes Bild zu machen, was das für ein Mensch ist. Der ist dann bei uns auch oft zu Hause gewesen und hat sich mit meinem Vater angefreundet. Und zwischen denen sind ja 3 Generationen. Eine Generation. Und die kamen trotzdem super miteinander klar. Und es war so, dass er auch total neugierig war über unseren Glauben. Und einfach dazwischendurch mit meinem Vater auch ins Gespräch kam. Ihn hat aber auch interessiert, wie mein Vater mit seinen Niederlagen umgegangen ist. Und nicht nur einfach, wie er den Glauben, was glaubt ihr, was glaubt ihr nicht, sondern wie kriegst du deinen Glauben mit dem ins Rein, wie dein Leben aussieht. Du bist geschieden, wie gehst du damit um? Und solche Fragen haben für ihn alles eine Rolle gespielt. Und sie haben Zeit miteinander verbracht, sind ein Stück Weg miteinander zusammengegangen und irgendwann hat er dann seine Arbeit verloren. Und um das kurz zu machen, er ist dann wieder nach Polen gezogen und hat gesagt, so, hier kriege ich Arbeit, hier will ich sein. Dort hat er dann eine Frau kennengelernt und hat gesagt, boah, ich will hier in die Adventgemeinde. Der Mann, mein Vater, der hat mich so beeindruckt, ich will noch mehr über diese Kirche herausfinden. Es war dann eine ziemlich kleine Dorfgemeinde, wo die waren. Und die haben sich trotzdem zu Hause gefühlt. Mein Vater bekam dann irgendwann einen Anruf und dann sagte er ihm so, hey, ich lade dich ein zu unserer Hochzeit. Wir heiraten jetzt und am Tag vor der Hochzeit lassen wir uns beide taufen. Dann kam er irgendwann nach Gütersloh mit seiner Frau und dann haben wir diesen Teil lebendige Gemeinde. Er kam nach vorne und hat seine Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, ich bin hier nur am Glauben, weil dieser Mensch Zeit in mich investiert hat. Und ich glaube nicht, weil ich erstmal alle Glaubenspunkte wissen wollte, sondern so wie er seinen Glauben gelebt hat, das hat mich beeindruckt. Ich bin davon überzeugt, dass nur wenn wir unser Leben öffnen jemanden und er sieht, wie echt wir sind, dass Glauben dann überhaupt eine Bedeutung bekommen kann für jemanden, der mit Glauben nichts am Hut hat. Die ganzen Fakten sind erstmal zweitrangig. Das Wichtigste ist, bin ich ein Mensch, der sagt, ich stehe auf und investiere Zeit in einen Menschen, der vielleicht komplett quer ist und ganz anders und vor dem ich vielleicht sogar Respekt haben müsste, weil das ja auch gefährlich werden kann, und sagt, der ist mir wichtig. In ihm möchte ich jetzt investieren. Ich bin davon überzeugt, dass ich ein Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Paulus schreibt Timotheus später noch in Kapitel 6 im 1. Timotheusbrief und dort auch Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Glauben bedeutet nicht, dass das Leben einfach glatt läuft. Glauben bedeutet, dass wir oft für unseren Glauben kämpfen müssen, weil wir ihn verlieren können. Und jeder von euch, der schon mal an diesem Punkt war, der gesagt hat, das mit dem Glauben, ich bin da jetzt voll in der Krise. Ich glaube, der weiß, wie wichtig es ist, wenn plötzlich Menschen da sind, die eine Beziehung schon vorher mit einem geführt haben, wo man weiß, die sind jetzt für mich da. da darf ich mich jetzt fallen lassen, da darf ich Fragen stellen, da darf ich klagen, da darf ich meine Sorgen teilen. Wenn ich einen Menschen mir suche, in den ich bewusst investieren möchte, dann bedeutet das für mich immer auch einen großen Grad von Nähe. Offenheit. Er soll mein Leben komplett kennenlernen und wissen, wo ich stehe. Wissen, was ich glaube, wissen, was ich denke, wissen, wozu, zu welchen Positionen ich stehe. Aber vor allem soll er sehen, wie ich Glauben lebe und mich begleiten. Jüngerschaft bedeutet für mich Glauben stärken und Glauben teilen und Glauben gemeinsam leben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle Jünger sind und selbst Mentoren werden. Dass wir sagen, ich suche mir ab jetzt, wenn ich noch keinen Menschen habe, einen, in den ich investieren möchte. Und das kann auch dauern. Vielleicht passt es ja jetzt gerade nicht. Aber wie wichtig es ist, dass wir einen Menschen haben, wo wir sagen, diesen Stempel habe ich bekommen, als ich in der Pfadfindergruppe war, von diesem Menschen. Diesen Stempel habe ich in meinem Leben bekommen, als ich in der Schule war, von diesem Lehrer. Und hier habe ich noch einen Stempel mit dabei, der ist von meinen Eltern. Und dieser Stempel in meinem Leben, der ist von jemandem, der mir gezeigt hat, was es bedeutet, Glauben zu leben. Und hier war dann einer, der mich begleitet hat bis zur Taufe. Und all diese ganzen Stempel machen mich aus. Ich habe etwas geschenkt bekommen und ich bin nur so, wie ich bin, weil Menschen mich geprägt haben. Und weil ich es bei manchen Menschen zugelassen habe, dass sie mich prägen dürfen. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die Stempel hinterlassen. Amen.